Kapitel 52. Das Rückeroberungskommando. In dieser Nacht hatte ich endlich wieder einen gewöhnlichen Traum. Endlich, nach so langer Zeit. Ich träumte vom Fall der Barriere und davon, wie ich mit meinen Freunden über den Pass zog, träumte von der Freiheit. Und ich träumte von Velaya. Ihr seidiges schwarzes Haar, das mir ins Gesicht fiel. Die großen dunklen Augen, die mich zwei Bernsteinen gleich anfunkelten. Die weiche, warme Haut, die über meine streifte. Die zarten, vollen Lippen, die meine sacht berührten. Die kleinen, zierlichen Hände, die über meinen Rücken strichen. Die langen, schlanken Beine, die sich um meinen Körper schlungen.
Aufstehen!
Ich schreckte hoch. Gorn! Was bei Belia? Verdammt, weißt du, wann ich mich hingelegt habe? Lass mich noch etwas schlafen, ich habe gerade so schön geträumt.
Kann ich mir vorstellen.
Was soll das denn heißen?
Du redest im Schlaf.
Was? Was hast du alles gehört?
Mehr als genug.
Wer hat dir eigentlich erlaubt, meine Träume zu belauschen? Was suchst du überhaupt in meiner Hütte? Habe ich dir etwa erlaubt, etwas so in meine Hütte zu latschen?
Der Hauptmann will uns sehen.
Wusste ich's doch. Ah, na endlich. Dann sind wir ja vollständig, sagte Lee, als Gorn und ich seine Höhle betraten. Wir waren nicht allein. Ich erkannte Torloff und Kord, sowie drei andere, mir fremde Söldner. Einer von ihnen war mindestens so groß wie Torloff und wurde nur von Gorn überragt. Seinen wilden roten Bart hatte er nach Art der Nordmänner zu zwei dicken Zöpfen geflochten. An seiner Seite hing ein Breitschwert und auf dem Rücken trug er einen hölzernen Rundschild. Der Mann neben ihm schien das genaue Gegenteil. Er war klein und dünn und hatte etwas Wieselartiges an sich. Zwei kurze, krumme Klingen hingen auf seinem Rücken und ein krummer Dolch an seinem Gürtel. Sein schwarzes Haar war schulterlang, das leicht dunkle Gesicht bartlos. Der dritte war ein stämmiger Südländer mit ebenso dunkler Haut wie Gorn, der mit einem großen Krummsäbel bewaffnet war. Lee ergriff wieder das Wort.
Ihr ahnt sicher schon, weshalb ihr hier seid.
Um die freie Mine von diesen Söhnen der Falschheit und Hinterlist zurückzuerobern,
sagte der Mann mit den zwei Klingen. Er hatte einen ähnlichen südländischen Akzent wie die Wassermagier, doch wesentlich stärker ausgeprägt. Wie alle Varantiner hatte er die Angewohnheit, das R besonders zu rollen. Lee nickte.
Genau so ist es.
Wird auch Zeit, ließ Kord verlauten.
Ja, schmeißen wir diese Bastarde aus unserer Mine.
Lee hob die Hand und alle Anwesenden verstummten.
Ihr wurdet ausgewählt, weil ihr die besten Kämpfer des Lagers seid. Die Sache läuft folgendermaßen. Torloff wird euch führen. Ihr seid nach unseren Informationen 1:4 in der Unterzahl. Nutzt also das Überraschungsmoment und die Gegebenheiten der Mine. Passt auf, dass man euch nicht zu früh bemerkt und versucht, möglichst viele Höhlen einzunehmen, ohne die dortigen Gardisten entkommen zu lassen, sodass der Rest der Mine nichts mitbekommt. Passt beim Kampf auf, ich will nicht, dass einer der Butler zu Schaden kommt. Stellt ihnen am Ende frei, sich uns anzuschließen. Wenn sie dies nicht tun wollen, fesselt sie erst einmal. Sollten sich Gardisten ergeben wollen, will ich, dass ihr sie verschont.
Kord blickte düster drein.
Sollte dies passieren, werdet ihr auch sie fesseln. Sobald ihr fertig seid, schickt ihr einen von euch auf schnellstem Wege hierher. Sollten die Gardisten einige von unseren Leuten gefangen genommen haben und als Sklaven arbeiten lassen, könnt ihr sie gleich mitschicken, sofern sie dazu in der Lage sind. Ebenso die Butler, die überlaufen wollen. Der Rest von euch bleibt mit den Gefangenen da und bewacht die Mine. Wir wissen nicht, wann Gomez wieder Männer zur Mine schickt, aber es dürfte unwahrscheinlich sein, dass ihr Probleme mit Gardisten haben werdet. Wahrscheinlicher ist es da, dass die Minecrawler die Situation ausnutzen.
Hauptmann, meldete ich mich zu Wort. Alle Gesichter wandten sich mir zu.
Ich war gestern am alten Lager. Dort lag eine Nachricht von Velaya. Gardisten kommen erst wieder in 3 Tagen zur Mine.
Sehr gut. Das wird reichen, um den Bergpfad ausfindig zu machen und zu befestigen. Wenn das geschafft ist, sind alle Lücken in der Verteidigung geschlossen. Dann können wir in die Offensive gehen und ihnen im Gegenzug zur Mine den Austauschplatz nehmen.
So zogen wir zu 7 los. Kurz hinter der kleinen Klippe, auf der wie immer ein paar Söldner trainierten, hatten die Söldner eine provisorische Palisade errichtet, an der nun 4 von ihnen Wache hielten. Wir passierten die Palisade, schlugen den Weg zur freien Mine ein. Da ich neu in der Truppe war, wurde ich den 3 Söldnern, die ich nicht kannte, kurz vorgestellt. Der kleine Mann mit den 2 Klingen stammte aus der Wüste von Varant. Abdullah war sein Name, doch wurde er von allen nur Abdul genannt. Er war ein berüchtigter Auftragskiller gewesen, der für die varantinischen Rebellen in den Reihen der myrtanischen Besatzungstruppen gemordet hatte. Seine 2 Schwerter deuteten darauf hin, dass er zumindest teilweise die Ausbildung der Assassinen erhalten hatte. Denn ein Varantiner mit 2 Schwertern war immer ein Assassine, wie jedes Kind wusste. Doch schwieg er sich darüber aus. Der Hünne mit dem roten Bart stammte tatsächlich aus Nordmar. Er war recht schweigsam und nannte lediglich seinen Namen, der Olaf lautete. Der stämmige Südländer schließlich hieß Oryk. Obwohl er einen Krummsäbel benutzte, wie viele von den südlichen Inseln, stammte er ebenso wie Gorn aus Myrtana. Beide gehörten zur 2. Generation der myrtanischen Südländer. Wie viele andere auch, waren ihre Eltern als Arbeiter von den südlichen Inseln gekommen, um in Myrtana ihr Glück zu versuchen. Heute arbeiteten sie und ihre Kinder, zu denen Gorn und Oryk zählten, vorwiegend in den Häfen von Corinus und Vengard, wo sie Erzkisten verluden oder als Knechte und Tagelöhner auf dem Land. Nachdem sich alle vorgestellt hatten, schwiegen wir. Es war mir ganz recht so. Ich dachte nach. Es war schon ein großer Zufall, dass Urschaks Freund in der einzigen nicht eingestürzten Mine war und dass wir nun aufbrachen, diese Mine zu erobern. Nun, wenn wir schon dorthin gingen, konnte ich mir auch ein Ulumulu machen lassen, dachte ich, obwohl ich noch immer nicht wusste, was ich von der Sache halten sollte. Den Rest des Weges bereitete ich mich auf den Kampf vor. Ich hatte mich langsam damit abgefunden. Dies war Krieg. Töten war unvermeidlich. Und solange ich kein Schlechter wie Bloodwyn wurde und nur tötete, wenn es sein musste, war noch alles in Ordnung. Dennoch war mir nicht ganz wohl. Auch weil ich nicht einfach würde töten müssen, sondern weil ich womöglich auf Leute treffen würde, die ich kannte. Vielleicht sogar mochte. Doch nun standen wir auf verschiedenen Seiten. Torloff, der an der Spitze unseres Zuges lief, hob die Hand. Wir blieben stehen.
Abdul, sagte unser Anführer.
Der Varantiner nickte. Dann lief er leise wie eine Katze weiter, während wir anderen wartend zurückblieben. Wenige Minuten später kehrte der Killer zurück. Er nickte Torloff abermals zu.
Weiter,
sagte dieser nur. Wir liefen weiter durch die Schlucht. Nach kurzer Zeit trafen wir auf einen Gardisten mit sauber durchgeschnittener Kehle. Oryk nickte Abdullah anerkennend zu. Ein Stück weiter lag auch schon der Kessel. Wir traten aus der Schlucht und blickten über den großen Krater und das Dorf der Schürfer hinweg. Es war schrecklich. Überall lagen die Leichen der Söldner und Schürfer herum. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie wegzuschaffen. Offenbar war es ein reiner Überraschungsangriff gewesen. Alle lagen da, wo sie gerade gestanden hatten. Die meisten waren von Bolzen in Stücke gerissen worden. Einige hatte man auch mit mehreren Klingen durchbohrt. Widerstand. Widerstand schien es keinen gegeben zu haben. Wir ließen unsere Blicke schweigend über den Kessel schweifen. Alles war tot und verlassen.
Das war Kapitel 52. Das Rückeroberungskommando.